Die EU entwickelt sich immer mehr zu einem demokratiefreien, zentralistischen Bürokratenmonster. Viele Menschen in Europa halten die EU für eine Fehlkonstruktion. Die Übergriffigkeiten der EU-Kommission werden immer unverschämter. Heute spreche ich mit dem Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ über das Medienfreiheitsgesetz und den Digital Services Act.
Im Gespräch.
Alexander, bitte sei so freundlich und stell dich unseren Zuschauern und Zuhörern doch einmal selbst vor.
Das mache ich doch gerne. Wer mich noch nicht kennt, der hat vielleicht aber trotzdem schon mitbekommen, dass ich publizistisch tätig bin. Ich veröffentliche gelegentlich Artikel zu zeitkritischen und politischen, philosophischen Fragen, unter anderem bei Manova. Ich habe eine Sendereihe beim Kontrafunk gemacht, Philosophieren, zusammen mit Matthias Burchardt. Ich habe das Buch Corona-Staat veröffentlicht vor einigen Jahren und mich darin ganz kritisch auseinandergesetzt mit den Maßnahmen, die während der Corona-Zeit über uns alle gekommen sind. Das leitet auch gleich über, wie komme ich auf die Idee, so ein Buch zu schreiben. Ich war 30 Jahre Rechtsanwalt, also bin jetzt seit 30 Jahren Rechtsanwalt und habe mich eben eigentlich immer nur mit Arbeitsrecht und Strafrecht beschäftigt, aber auch immer einen Blick auf die Grundrechte gehabt und die musste ich eben wieder auspacken, meine Grundrechtlichen Kenntnisse, als es bei Corona zur Sache ging. Da war ja ganz wichtig, mal genauer zu gucken, ob das alles verfassungsgemäß ist. Aus meiner Sicht war es das nicht. Das deutet auch schon an, wie ich zu diesen ganzen Dingen denke. Ja, und daneben beschäftige ich mich eben vor allem journalistisch auch mit politischen, philosophischen Fragen. Das umreißt es, glaube ich, ganz kurz.
Ja, vielen Dank, Alexander. Heute geht es ja in unserem Gespräch um das Medienfreiheitsgesetz im Wesentlichen und den Digital Service Act. Aber zunächst einmal die Einstandsfrage. Sag mal, wer oder was legitimiert eigentlich die EU überhaupt rechtlich?
Das ist eine sehr gute Frage, die man wirklich an den Anfang eines solchen Gespräches stellen muss, weil wir uns ja alle fragen, was sind denn das für Leute, die da für uns Regeln aufstellen, die auch eben ganz praktisch in das Leben jedes Einzelnen eingreifen. Da muss man jetzt noch gar nicht an die viel bemühte Glühbirne denken, die im Rahmen der EU normiert wurde oder die Gurke oder sonstige Dinge oder den Plastikverschluss, das ist ja die neueste technische
Errungenschaft.
Ja, ist auch einfach technisch wirklich was ganz Tolles, was man da gemacht hat, dass so ein Plastikverschluss sich nicht mehr lösend von der Flasche. Das sind ja alles Dinge, die in unser Leben eingreifen. Wir werden ja sicher noch auf weitere Themen zu sprechen kommen. Wer steckt denn dahinter? Das sind natürlich erstmal Menschen, die EU-Behörden sitzen. Und jetzt könnte man fragen, woher nehmen die eigentlich ihre Macht? Das kommt aus den Verträgen, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union untereinander abgeschlossen haben. Und diese sogenannten EU-Verträge, die werden auch oft unter diesem Stichwort EU-Verträge geführt. Da gibt es mehrere. Der letzte Vertrag ist der Vertrag von Lissabon. Die geben eben dieser Europäischen Union, dieser Gemeinschaft, was das vielleicht noch genauer ist, diese EU, da müssen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, eine Art von Legitimation. Und dann haben wir auch noch das Parlament, das ja irgendwie auch gewählt wird. Dort sitzen Abgeordnete, die auch an der Regelsetzung beteiligt sind. Aber vielleicht noch mehr beteiligt ist die Kommission, die EU-Kommission, die gebildet wird. Das sind ja meistens Beschlüsse der Staatschefs oder der nationalen Regierungen, wer in so eine Kommission reinkommen soll. Also das ist schon alles ein ziemlich undurchsichtiges Geflecht, liebe Uli. Ja. Und die Legitimation, die, wenn man da nachliest, die wird eben immer zurückgeführt auf diese Verträge. Aber die ist, das darf ich vielleicht an der Stelle schon sagen, schon ein bisschen dünne.
Ja, also diese Scheinregierung, wenn ich die mal so bezeichnen darf, diese Kommission, die wird ja von den Bürgern und Bürgerinnen dieses Europa mit 450 Millionen Menschen in keiner Weise gewählt. Also aber sie entscheiden für uns. Sie machen ja alles Mögliche mit uns oder gegen uns. Vielleicht müsste man das noch ganz präziser sagen, gegen uns.
Also das kann man, glaube ich, so darstellen. Allerdings muss man dazu sagen, dass es eben auch andere Stimmen gibt, die das ganz anders darstellen. Die sagen, was wollen denn diese Kritiker? Da haben wir doch nationale Regierungen, die sind doch gewählt. Und diese nationalen Regierungen, die treffen eben Beschlüsse und setzen diese Kommission zusammen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel der immer wieder gerne als Beispiel herangezogenen Ursula von der Leyen. Die ist natürlich nicht gewählt worden. Ne? Und trotzdem ist sie aber eingesetzt worden. Also man hat sich irgendwie darauf geeinigt, dass sie das werden soll. Und da hat sicherlich die deutsche Regierung ein gewichtiges Wort eingelegt und brauchte dann Verbündete auf der Seite der anderen Regierungen. Und dann hat man eben ein Übereinkommen informeller Art geschlossen, dass sie das werden soll. Und dann gibt es dieses EU-Parlament, das dann einen Wahlakt durchführt. Und das reicht eben als Legitimation aus, so die anderen Stimmen. Das heißt also, immer wenn die Kritiker sagen, da ist doch keine wirkliche Wahl, die Bürger haben doch nicht gewählt, dann wird dieses Gegenargument herangezogen, ja indirekt aber schon, indem man ja die nationale Regierung wählt und die wiederum nimmt ja dann Einfluss auf die Besetzung der Gremien innerhalb der EU. Also das ist immer über diese Brücke. Ja.
Also die spielen eigentlich über Bande, um diese Selbstlegitimation, will ich das vielleicht mal sagen, um die herzustellen, also argumentativ, ja? Kann man das so sagen?
So könnte man das sagen. Jetzt kann man sich ja mal spaßeshalber die Frage stellen, wäre denn so vieles anders, wenn die Bürger tatsächlich wählen dürften innerhalb der EU und nun Kommissionsmitglieder durch Wahl bestimmt werden oder eine Regierung der EU durch Wahl bestimmt wird? Das wage ich tatsächlich nicht zu beurteilen. Meine Befürchtung geht eher dahin, dass so vieles gar nicht anders wäre, weil wir ja auch in den einzelnen Nationalstaaten die Erfahrung machen, dass ganz viel von dem, was Regierungen so programmatisch in den Raum stellen, dann am Ende von den Wählern abgesegnet wird. Also ich habe so gewisse Zweifel, dass diese sehr einfache Forderung, man müsse die nur wählen, dann würde das alles anders werden, dass die so viel ändert. Da würde meine Kritik nicht ansetzen.
Ja gut, kann ich nachvollziehen, aber die Legitimationsbasis der Regierungen in den Einzelstaaten, so zum Beispiel auch in Deutschland, die schwindet ja auch immer mehr, sonst hätten wir ja auch nicht die AfD als Krisenprodukt. Also das steht alles auf sehr dünnem Eis aus meiner Sicht, oder?
Das ist richtig und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das wir nicht nur in Deutschland beobachten, sondern auch in anderen Staaten in Europa. Im Grunde haben wir das ja in allen Staaten, die Regierungsparteien, die traditionell in den letzten Jahrzehnten die Regierungen gebildet haben, haben massiv fast überall an Glaubwürdigkeit verloren und es bilden sich dann Protestparteien oder Protestbewegungen oder Parteien, in denen Menschen, die sich nicht abgeholt, nicht mitgenommen fühlen, dann ihre Heimat finden und sagen, dann gebe ich meine Stimme lieber dahin. Also
Alexander, und die werden ja immer mehr, nicht? Und deshalb kriegen ja die, ich nenne die mal die traditionellen Herrschaftsparteien, ja auch immer mehr kalte Füße und werden immer hysterischer, hat man fast den Eindruck. Also wenn man die Situation sich in Deutschland alleine anschaut, das nimmt ja ziemlich unappetitliche Formen an. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund dieses ganzen Kriegsgeschreis. Und vorher hatten wir die Corona-Operation und vorher hatten wir die Bankenrettung. Also diese ganzen Entwicklungen, die sich aufbauten, in Sonderheit nach der Wende, die führten ja zu eben diesem, ich sag's mal, Legitimationsdefizit bereits auf nationalstaatlicher Ebene. Und das setzt sich dann natürlich auf der transnationalen Ebenen nochmal verstärkt durch. Also insbesondere auch, wenn wir den Blick wenden auf diese ganze sehr, sehr unappetitliche Kriegsentwicklung. Und das, da habe ich den Eindruck, da spielen die sich gegenseitig die Bälle zu gegen die Bürger. Und ich glaube, wenn man da die Frage stellen würde, wollen wir denn jetzt den Krieg gegen Russland, würden jetzt mal so eine Totalbefragung in der EU machen, da kriegten wir schon ein verdammt anderes Bild, oder?
Ja, absolut. Und jetzt, glaube ich, nähern wir uns dem eigentlichen Problemkern an dieser Stelle. Was wir von der EU geboten bekommen, ist eben ein Abbild der offiziellen Regierungsmeinungen. Das heißt, die nationalen Regierungen beeinflussen ganz erheblich das, was dann von der EU zurückgespielt wird an die Bürger. Und das ist eben dann nicht mehr das, was möglicherweise national noch in einem Parlament diskutiert wird, sondern das ist dann nur noch die Regierungsauffassung. Und darin sehe ich das eigentliche Problem. Das heißt, diesen ersten Filter, den wir national ja doch über einige Jahrzehnte immerhin noch in einer gewissen Weise hatten, dass ein Diskurs in einem Parlament stattfindet und man zumindest den Eindruck haben konnte, dass dort eine Willensbildung erstmal stattfindet.
Das ist doch auch schon Geschichte, Alexander, das ist doch auch Geschichte.
Aber das haben wir auf EU-Ebene, und das ist mir wichtig, mal festzustellen, gar nicht mehr. Und das hatten wir, glaube ich, von Anfang an nicht. Diese gesamte EU, dieses gesamte Konstrukt ist so gebildet, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also da geht es nicht darum, dass da irgendwas ausdiskutiert und dann vielleicht in einem langwierigen Prozess zu einer hervorragenden Lösung geführt wird. Das ist überhaupt nicht der Ansatz. Sondern der Ansatz ist der, dass Regierungen dort eine Position etablieren und sich dann auch stärkere oder Koalitionen von stärkeren gegen schwächere oder Einzelmeinungen durchsetzen, und dann wird das gnadenlos durchgezogen. Und das ist dann eine EU-Verordnung oder eine EU-Richtlinie oder ein EU-Gesetz, also etwas, was dann übergestülpt wird über alle Staaten und damit eben auch über alle Bürger, und es entspringt eben nicht einem demokratischen Prozess oder einem Diskurs in einem Parlament oder irgendeiner Art von Willensbildung, die sich da erst noch abspielt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also nicht mal so sehr, dass die Wahl fehlt. Das ist auch natürlich ein offensichtliches Zeichen nach außen. Aber die Art und Weise, wie es dann umgesetzt wird, dass es dann wirklich nur noch die reine Regierungsrichtlinie ist. Man könnte da dann auch von einer EU-Staatsraison sprechen, also oder von einer EU-Raison sprechen, die sich durchsetzt. Was der EU nützt, wird durchgepeitscht, und was der EU schadet, wird abgeblockt, koste es, was es wolle. Das ist eigentlich das, was wir bekommen.
Ja,
und das merken wir jeden Tag.
Aber Alexander, das, was der EU oder Europa schadet, das kriegen die ja eigentlich hervorragend hin. Denn sonst hätten sie sich ja nicht mit diesen ganzen Sanktionspaketen selber ins Knie geschossen. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ja, ja, also da ich komme auf die Idee eigentlich, die Frage zu stellen, könnte man die EU nicht als eine Vertragsunion mit exekutiver Selbstermächtigung bezeichnen? Denn die gehen ja mittlerweile auch, sagen wir mal, innerhalb dieses Staatenverbundes hin und erklären zum Beispiel Ungarn oder Tschechien auch zu Parias, nicht? Ja. Weil die ja nicht auf der Linie sind, und jetzt arbeiten sie daran, die irgendwie, weil da muss ja so eine Einstimmigkeitserklärung zum Schluss stattfinden, um das jetzt auch noch wieder zu ändern, also diesen reinen Formalakt auch noch zu ändern, um dann jetzt eine total gleichgeschaltete EU-Kommissionsmeinung, die dann auch die Meinung der Zentralregierungen, der wichtigsten Regierungen ist, durchzuprügeln.
Ja, das, glaube ich, kann man schon so sagen, wie du das formuliert hast. Diese Selbstermächtigung, Dinge dann umzusetzen, ihnen noch so einen Hauch von Legitimation zu geben, indem man dann noch diesen formalen Akt anschließt, das ist, glaube ich, schon zu erkennen. Und wir haben ja auch gesehen, wie sich das dann äußert.
Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Farce, bei der der Viktor Orban den Raum verlassen hat, um nicht mit Nein stimmen zu müssen. Und dann konnte man sagen, er hat ja nicht an der Abstimmung teilgenommen, alle anderen waren dafür und damit war die Einstimmigkeit erreicht. Das sind ja
Verfahrenstricks, ne?
Ja, Farce-Veranstaltungen. Jeder, der das beobachtet, erkennt sofort, dass das nur gespielt ist.
Ja, ja. Alexander, lass uns vielleicht mal auf diese beiden Spezialverordnungen. Sind das eigentlich Gesetze oder sind das Verordnungen, dieses Medienfreiheitsgesetz und der Digital Services Act? Sind das Verordnungen oder klassische Gesetze sind es nicht, ne, oder?
Also das Gesetzgebungsverfahren der EU, das hat mich ja auch immer so ein bisschen gewundert, das weicht eben schon ab von dem Gesetzgebungsverfahren, wie wir das jetzt von unserem nationalen Gesetzgebungsweg in Deutschland kennen. Aber diese beiden Beispiele, die du genannt hast, die werden eben unter dem Stichwort Gesetz geführt. Ja. Und sie sind durch ein Gesetzgebungsverfahren zustande gekommen, wie die EU sich das eben im Vertrag von Lissabon gegeben hat. Und dieses Verfahren funktioniert jetzt vielleicht, um es mal kurz zu skizzieren. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut, weil man das ja auch gar nicht so richtig mitkriegt. Man kriegt ja eigentlich nur das Ergebnis mit. Das wird einem dann präsentiert. Und dann wundert man sich vielleicht anschließend erst, was war es denn jetzt eigentlich? Also es war ein Gesetz. Dieses Verfahren läuft grob gesagt so ab. Die Europäische Kommission unterbreitet dem Parlament und dem Rat einen Vorschlag. Also da sieht man schon, was ich vorher sagte. Woher kommt der Inhalt? Der kommt aus der Kommission. Das muss man erstmal feststellen.
Alexander, darf ich noch mal eben dazwischen fragen?
Ja,
also du sagst, der kommt aus der Kommission, aber der ist doch mit Sicherheit schon im Vorfeld mit den wichtigsten nationalen abgestimmt worden, ne?
Natürlich, aber er kommt formal aus der Kommission.
Okay, aber
und
wie gesagt,
in der Kommission gibt es natürlich zuständige Kommissare für ein Thema. Und so ist es ja auch bei diesen beiden von dir genannten Themen. Dort gibt es dann entsprechende Zuständigkeiten und jetzt, das können wir ja an der Stelle auch mal sagen, das sind ja nicht Einzelpersonen, die daran arbeiten, sondern da arbeitet ja eine ganze Armee von Beamten in Brüssel an der Ausarbeitung dieser Ideen und dieser Regelungsvorschläge. Die werden natürlich mit den nationalen Regierungen abgestimmt. Vor allem werden sie mit den wichtigsten Regierungen abgestimmt, die das gewichtigste Wort haben, also beispielsweise Deutschland, Frankreich, Italien, da werden die Hauptabstimmungen geführt, Spanien vielleicht noch, und die anderen werden dann, wenn man sie zur Mehrheitsbeschaffung braucht, auch natürlich noch entsprechend im Vorfeld gebrieft. Dazu finden ja zahllose Runden im Vorfeld statt, aber das Ergebnis ist dann ein Vorschlag der Kommission. Und der geht an das Parlament und an den Rat und dann werden dort erste und zweite Lesungen durchgeführt. Das hat also im Grunde den gleichen Anstrich wie das Gesetzgebungsverfahren in Deutschland. Wenn dann keine Einigung erzielt wird zwischen diesen beiden Organen, dann gibt es auch noch dort einen Vermittlungsausschuss. Auch das erinnert uns also wieder an das deutsche Gesetzgebungsverfahren. Und dann, wenn so ein Vermittlungsausschuss auf den Plan tritt, dann gibt es noch eine dritte Lesung und dann wird der jeweilige Rechtsakt erlassen. Und jetzt haben wir also eine Regelungsform gefunden. In dem Fall ist es das Gesetz, das du genannt hast. Und dort stehen jetzt Dinge drin, die dann umgesetzt werden müssen. Es gibt eben grundsätzlich zwei zu unterscheidende Formen, wie die EU jetzt dieses sekundäre Recht umsetzt. Einmal die Richtlinie. Das sind ist sozusagen ein Ergebnis, das dann noch national in Gesetze umgewandelt werden muss. Und dann die Verordnung, in diesem Fall durch dieses Gesetz erlassen, das gilt unmittelbar und sofort und überall. Das muss national nicht mehr umgesetzt werden. Jetzt muss man also nicht ein deutsches Digitalgesetz erlassen, sondern wir haben dieses EU-Gesetz und das gilt. Wie gesagt,
also die beiden Gesetze, Medienfreiheitsgesetz, da kommen wir noch darauf zu sprechen, was es mit Freiheit eigentlich zu tun hat oder ob es ein Orwellscher Begriff ist. Und Digital Services Act schlagen gleich voll auf die Bürger durch.
Genau. Die schlagen durch und die gelten, die sind zu beachten, die haben auch Vorrang vor nationalem Recht und auch Vorrang, wenn es denn so wäre, vor widerstreitendem Verfassungsrecht. Und das sind eben alles Auswirkungen, die in den europäischen Verträgen so festgelegt worden sind. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, durch diese aneinandergereihten Verträge, zuletzt der Vertrag von Lissabon, dieser EU diese Macht zu geben. Und vielleicht sollte man, Uli, noch einen Punkt hinzufügen. Die EU hat von Anfang an, oder dieses Gebilde Europäische Union hat von Anfang an auf dem Rechtsgrundsatz geruht, dass das Recht stärker sein soll als alles andere. Also die Staaten sollen durch diese Selbstverpflichtung, sich an das aus der EU kommende Recht, an diese Regeln, die von dort kommen, die dort gemacht werden, die ja einstimmig gemacht werden.
Das oder heißt, Unrecht, ja?
Und da, oder, daran so, ja genau, oder Unrecht. Und daran sollen die sich eben halten. Diese Selbstverpflichtung, die hat einen solchen starken Charakter gewonnen, dass man sagen kann, das ist schon bisschen, jetzt greife ich ganz tief in die verbale Kiste und sage, das ist schon eine Diktatur des Rechts fast, weil es gibt ja keine Möglichkeit mehr, dann später zu sagen, jetzt finden wir es doch nicht mehr so gut. Ja, das in dem Moment, wo dieses Recht geschaffen wurde, ist es da. Und weil man es ja einstimmig der EU übertragen hat, ja, diese Ermächtigung an die EU, jetzt hier tätig zu werden, die kommt ja aus den Staaten. Und dann der Reflex, jetzt müssen sich auch alle dran halten. Das war das,
und
was man wollte.
Wichtig wäre vielleicht auch noch zu erwähnen, dass diese EU sich ja auch geeinigt hat auf diese sogenannten vier Grundfreiheiten. Und diese vier Grundfreiheiten sind ja eigentlich nichts anderes als vier Wirtschaftsgrundfreiheiten, oder?
Richtig, genau. Das war der Kern eigentlich, dass man gesagt hat, die Hauptpolitikbereiche, mit denen sich die Europäische Union befassen soll, ist einmal der Binnenmarkt und die Zollunion. Da soll es Regelungen zur Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenfreizügigkeit geben. Das war eigentlich der Ursprung. Dann hat man gesagt, gut, wir müssen vielleicht auch auf das Wettbewerbsrecht gucken und Vorschriften zum Schutz des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarktes schaffen, um dafür Ausgleiche zu sorgen. Dann ist der Verbraucherschutz dazu gekommen. Da würde ich sagen, hat man auch noch gesagt, ja, okay, das macht vielleicht Sinn, dass man den harmonisiert in einem Markt, der ja möglichst Freizügigkeit gewährleisten soll. Bis dahin, glaube ich, sind viele Menschen noch mitgegangen. Und jetzt kam man natürlich im Laufe der Jahre auf die Idee, immer noch weitere Politikfelder hinzuzusetzen.
Und vereinnahmen.
Du könntest auch völlig richtig sagen, vereinnahmen. Wie gesagt, ich versuche ja jetzt im Moment noch so die Rolle des gutwilligen
EU-Advokaten
zu spielen und zu sagen, das hatte eigentlich einen guten Kern zu Beginn. Aber jetzt erwähne ich mal, was noch dazu kam. Das Umweltrecht, das Sozialrecht, das Arbeitsrecht, die Außen- und Sicherheitspolitik, Justiz und Inneres. Und jetzt kann unsere Kritik eigentlich schon voll einsetzen, Uli.
Ja, nämlich meine Frage. Also gut, manche Autoren sagen ja von vornherein, diese EU, bevor ich jetzt noch weiter zum Detail komme, Medienfreiheitsgesetz und so, diese EU sei von vornherein nie etwas anderes gewesen als ein korporatistisches Projekt. Also das korporatistische Projekt, was bestand oder schon von seinem Ursprung her hochgezogen wurde, die Verschmelzung zwischen Wirtschaftsmacht, Konzernmacht auf der einen Seite und der Politik auf der anderen Seite und dann der Ausfluss dieser sogenannten vier Grundfreiheiten, die aber immer letztendlich der Kapitalseite genutzt haben und weiter nutzen. Also könnte man von daher sagen, ist ja schon eine vom Ursprung her eine gigantische Schieflage zugunsten der Konzerne und der politischen Herrschaft in der Grundkonzeption da gewesen, die sich dann immer weiter in den Verträgen, wie du das ja auch sehr schön ausgeführt hast, dann verdichtete. Kann man das so sagen?
Also ja, wobei ich glaube, dass das am Anfang anders klang und anders aussah. Und jetzt ist meine Frage wäre eher, von welcher Seite her argumentieren wir jetzt hier? Argumentieren wir auf dem Standpunkt derer, die eben in den letzten Jahren insbesondere viel Negatives erlebt haben, viel Problematisches gesehen haben, was von der EU kam, ist das unsere Ausgangsbasis und sagen wir daher, naja, das hätte man ja eigentlich schon erkennen können, dass das ein solches kooperatistisches Projekt war, ein Projekt, das eigentlich nur die großen Wirtschaftsinteressen bedient und die stärkt. Das hätte man sehen müssen. Das ist vielleicht die Basis derer, die eben heute mehr wissen. Damals, und ich erinnere mich auch selber zurück an die Zeit, in der ich die EU so am Wachsen beobachtet habe, würde ich jetzt mal sagen, wie eigentlich alle von uns, die jetzt schon ein gewisses Alter erreicht haben, da hat man ja die Schritte erstmal recht gutwillig, glaube ich, noch mitverfolgt und hat gesagt, naja, das klingt doch alles gut, so ein freier Binnenmarkt. Ich höre das auch ganz oft von vielen Leuten, ist doch toll, wenn man frei reisen kann und wenn man nicht an der Grenze Geld wechseln muss und so. Diese ganzen sehr, sehr simplifizierenden Argumente, was alles so schön einfach ist in Europa. Das mag gut geklungen haben, aber ich glaube, das, was du angedeutet hast, das steckte von Anfang an in der Idee. Und wir sind wahrscheinlich einer großen Täuschungsgeschichte aufgesessen. Das hörte sich nett an und vereinfachend, aber es war wahrscheinlich nur ein Trick, um zu verschleiern, worum es wirklich ging.
Ich glaube, das ist eine ganz hervorragende Umschreibung dessen, was eigentlich jetzt abgeht. Denn wenn ich mir diese EU und was von denen kommt, was aus der Kommission kommt, wenn man jetzt so diese alleine die Zeit nach der Wende betrachtet, diese gesamten Entwicklungen, wir stehen heute an der Schwelle der Vorbereitung eines großen Krieges. Und das heißt also, diese ganze NATO- und EU-Osterweiterungen spielen ja auch da mit hinein. Und wenn ich mich recht erinnere, dann ist ja in irgendwelchen Artikeln dieses Lissabon-Vertrages auch vergraben, nämlich die Idee, die europäische Verteidigung, wie das so schön heißt, zu stärken und die stetige Bemühung um militärische Aufrüstung ist da ja schon niedergeschrieben. Das heißt, die wussten dann schon 2008, 2009 eigentlich schon genau, bevor diese ganze Ukraine-Nummer losging, wo sie hin wollten. Das ist eigentlich ja noch viel schlimmer, noch viel perfider.
Ja, das ist absolut zu befürchten und erschwerend für uns Bürger, die wir die Dinge dann vor allem auch kritisch sehen und vielleicht nicht mit allem einverstanden sind, was da kommt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die EU inzwischen über die Mittel verfügt, all das umzusetzen. Immer unter dem Deckmantel, dass die Dinge sich vereinfachen, immer unter dem Deckmantel, dass es um mehr Freizügigkeit geht, dass es um den Wegfall von irgendwelchen Binnengrenzen geht. Immer unter diesem Deckmantel sind dann Erweiterungen vorgenommen worden, die der EU, jetzt mal sehr global gesprochen, als sehr, sehr seltsames Rechtssubjekt, das wir ja vorher beschrieben haben,
alles in die Hand gibt, um alles, was man umsetzen möchte, eben möglichst ohne Störung durch die Bürger umsetzen zu können. Und das widerspricht ja eklatant den Ursprungsgedanken, wie sie vielleicht tatsächlich auch getäuschte und noch wohlmeinende EU-Gründungsväter und Mütter damals formuliert haben. Also da, ich kann mich auch erinnern, dass man immer nachlesen konnte, welche wunderbaren, hehren Gedanken hinter dieser europäischen Idee stecken. Also ich,
das war doch schon damals Grunde, Propaganda.
Na, absolut. Ich meine, wie gesagt, heute wissen wir mehr, aber ich habe das Gefühl, dass da viele, die dieser europäischen Idee gefolgt sind, vielleicht eben auch viele Politiker, tatsächlich getäuscht worden sind, dass die dachten, das geht wirklich darum, dass junge Menschen frei reisen können und dass Grenzen wegfallen und dass Behinderungen wegfallen.
Hört sich ja auch schön an, ist ja auch eine schöne Idee, absolut. Aber mittlerweile sind die ja dabei, hier ein wirklich Orwellsches, totalitäres Projekt zu errichten. Und wenn wir jetzt nochmal mehr ins Detail gehen, nämlich diese Frage klären, also Medienfreiheitsgesetz und Digital Service Act. Und ich habe mir in der Vorbereitung unseres Gespräches ein paar Artikel angeschaut. Also dieser Artikel 114 der Arbeitsweise der Europäischen Union, da steht ja, dass sich die Übertragungskompetenzen beziehen auf den Binnenmarkt, auf den Wettbewerb, auf die Umwelt, auf den Verbraucherschutz und auf Digitales und so weiter. Nicht aber, und das ist jetzt das Entscheidende für den Fortgang unseres Gespräches, auf Bildung, Kulturen, nationale Sicherheit, Steuern, sehr eingeschränkt. So, das heißt also, alleine in diesem Artikel steht ja schon, dass dieser zentrale Bereich, um den es jetzt hier geht, nämlich die Medien ausgenommen sind aus der Gesetzgebung der EU.
Und ja, dann, und nein.
Ja und nein. Und das kommt das Entscheidende. Jetzt bitte ich dich.
Also ja und nein. Ich denke, dass man das so argumentieren kann, dass man über diesen Artikel stolpern kann und sagen kann, was hat denn das bitteschön mit dem Binnenmarkt beispielsweise zu tun? Allerdings, die offizielle Begründung ist eben tatsächlich genau anders. Das heißt, die Gesetzgebungen, die an der Stelle von der EU jetzt auf den Weg gebracht worden sind damals und inzwischen eben in Kraft sind, die beschäftigen sich nach der offiziellen Lesart mit mehr Freizügigkeit, mit einer freieren Regelung der Binnenmarktsituation, mit einer Beschränkung von übergroßen Organisationen. Da wird dann gerne mal das Bild dieses mächtigen Giganten Google in den Raum gestellt, der eine so beherrschende Marktmacht haben könnte und sie ja tatsächlich auch hat, dass er die anderen alle verdrängen könnte und zum Zwecke des Schutzes der anderen auf diesem Wirtschaftssektor tätigen, muss die EU jetzt eingreifen und Regeln treffen. Das heißt, von der Begründung her, Uli, geht es gar nicht um Kultur. Es geht gar nicht um Kommunikation. Es geht nicht um Zensur. Das wird ja auch so geschrieben in den Begründungen. Wir glauben es halt nicht. Also ich glaube es auch nicht, du glaubst es nicht. Für mich ist es eine Frage der Medienfreiheit. Für mich ist es eine Frage der Kommunikationsfreiheit, der Freiheit der Meinungsäußerung. Das sind alles Themen, die ich ganz klar unter den von dir genannten Artikeln, nämlich zum Thema Kultur, packen würde. Aber die offizielle Lesart ist eine andere.
Ja, genau. Also das heißt, man könnte ja vielleicht dann auch von einem Binnenmarkttrick sprechen, ja?
Ja.
Dass sie also über diesen Binnenmarkttrick oder über diese wirtschaftliche Argumentation letztendlich sich Sektoren greifen, die nach unserem Verständnis jedenfalls nicht in ihre Zuständigkeit hineinfallen.
Ja, vielleicht kann ich mal, nehmen wir doch mal diesen Digital Service Act, der ja seit dem Februar 2024 in der gesamten EU angewandt werden muss, als Beispiel und schauen mal nicht zu tief, wir wollen es jetzt vielleicht auch nicht zu rechtlich machen, aber doch vielleicht ein paar Themen mal benennen. Schauen mal rein, was da geregelt werden soll oder was da geregelt worden ist. Da wird vor allem hervorgehoben, wenn man auf beispielsweise Seiten der Bundesregierung schaut, die natürlich genau in dieses Horn bläst und genau diese Argumentationslinie verfolgt, immer davon gesprochen, dass die Grundrechte aller Nutzerinnen und Nutzer digitaler Dienste im EU-Binnenmarkt geschützt werden sollen, indem die Plattformen dafür sorgen sollen, dass illegale Inhalte entfernt werden und das Risiko minimiert wird, dass illegale Inhalte auf die Plattformen überhaupt gelangen. Dann wird auch immer darauf hingewiesen, dass dieser Digital Service Act selbst ja gar nicht festlegen würde, was illegal und damit verboten ist, damit in keinster Weise zensierend eingreifen würde, sondern dass es nur ein Maßnahmenkatalog für die Plattformbetreiber darstellt, wie die nun mit illegalen Inhalten umgehen sollen. Was illegal ist, wird dann in anderen Gesetzen entweder auf EU-Ebene oder auf nationaler Ebene definiert. Das heißt also, das klingt ja erstmal ganz prima, mehr Freiheit für alle und Regeln für die bösen Plattformbetreiber, die uns vielleicht bisher überhaupt nicht, uns arme, gutwillige Bürger gar nicht geschützt haben vor illegalen Inhalten. Wir mussten das alles über uns ergehen lassen, ja, diesen ganzen illegalen Schund so quasi. So wird es dargestellt und jetzt kommt die EU und schützt uns und bewahrt uns davor. Was natürlich unausgesprochen bleibt, ist, dass das Gesetz selbst zur Folge hat, dass jetzt plötzlich Faktenprüfer, wer auch immer die sind, unabhängige Faktenprüfer eingeführt werden. Die sollen jetzt für die wirkliche Wahrheit sorgen.
Da kann man ja jetzt wieder eine ganze Armee beschäftigen, ne?
Genau. Ja, und vor allem, es wird halt wieder wunderbar verschleiert, wo jetzt eigentlich die Wahrheit gefunden wird. Ist jetzt nur noch wahr, was von offizieller nationaler Regierungsseite für wahr erklärt wird. Also nehmen wir ein Beispiel. Die Wahrheit in Deutschland mag vielleicht eine ganz andere sein als die Wahrheit in Frankreich, Italien oder Spanien. Wenn es der deutschen Regierung nicht passt, dass irgendein Inhalt legal ist, dann wird er für illegal erklärt durch eine nationale Gesetzgebung. Und dann greift dieser Digital Service Act ein und sagt, ja, jetzt muss die Plattform aber dafür sorgen, dass das alles nicht verbreitet wird und dass unabhängige Faktenprüfer das bestätigen, was natürlich beispielsweise der Verfassungsschutz in Deutschland sagt, eine ganz unabhängige.
Ja, aber wir wissen ja, dass der Verfassungsschutz nicht die Verfassung schützt, sonst hätte er ja längst die Regierung festnehmen müssen, sondern er ist Regierungsschutz. Das wissen wir ja nun mittlerweile. Also jedenfalls die, die sich ein bisschen intensiver mit den Dingen auseinandergesetzt haben. Ja. Und ja, aber du hast ja schon sehr wichtige Dinge genannt zum Digital Services Act. Und jetzt gehen wir nochmal rüber zu diesem sogenannten Medienfreiheitsgesetz, denn da geht es ja richtig ans Eingemachte in diesem Artikel 4, denn der Artikel 3 beschreibt ja ganz herrlich und wunderbar, wie toll das alles ist. Und dann kommt dieser Artikel 4, der das alles in dieses Reich des Nebulösen überführt. Und da würde ich mich freuen, wenn du da noch etwas zu sagen würdest.
Also vielleicht müsstest du noch mal ganz kurz für alle die den Inhalt des Artikel 4 wiedergeben. Du hast den wahrscheinlich gerade vor dir.
Ja, in dem Artikel 4 wird letztendlich alles das, was an positiven Dingen benannt wird, was jetzt die Medienfreiheit, wie die Medien geschützt werden in 3, wird dann aufgehoben in 4 durch nebulöse Formulierungen, wie zum Beispiel, dass das nationale Interesse oder die öffentliche Sicherheit gefährdet werden könnte und so weiter, dann wieder in das Reich, möchte ich mal sagen, der Beliebigkeit überführt, um dann findigen Juristen die Möglichkeit zu bieten, dann 3 aufzuheben.
Genau, also das greift genau in das ein, was ich vorher gesagt habe. Hier wird eben den nationalen Behörden, den nationalen Regierungen, wenn man so will, die natürlich den Behörden vorgeben, wie sie zu handeln haben. Wir sehen das in Deutschland ja exemplarisch. Das Thema Verfassungsschutz haben wir ja gerade schon angesprochen. Denen wird die Hoheit quasi zurückgegeben, jetzt zu entscheiden, was sie für tolerabel erachten wollen und was sie für intolerabel erachten wollen. Und in dem Moment, wo etwas aus einem nationalen Gesichtspunkt heraus nicht mehr toleriert werden kann, und das ist natürlich völlig intransparent, da hast du absolut recht, in dem Moment ist es vorbei mit der Medienfreiheit.
Und das heißt also, wenn die deutsche Regierung dazu übergeht, und sie ist eigentlich ja schon dabei, also klar zu definieren, dass Russland natürlich der große Feind ist und dass im Grunde genommen die Weltgeschichtsschreibung mit dem 24. Februar 2022, mit der Intervention Russlands in die Ukraine begann, also die ganze Weltgeschichte fängt da erst an. Und wenn ich also das grundsätzlich anzweifle und das für Bullshit halte, diese Argumentation, dann könnte die deutsche Regierung hingehen und sagen, passen mal auf, den nehmen wir uns jetzt mal vor, den schalten wir jetzt einfach mal ab. Weil der redet so viel Dinge, die uns hier überhaupt gar nicht in den Kram passen und uns in die nationale Sicherheit hineinregiert. Dieser verstrahlte Vogel, den schalten wir mal ab. Und die ersten Wege haben sie eigentlich indirekt schon beschritten, indem sie Thomas Röpe und Alina Lipp mehr oder weniger ausgebürgert haben. Also so weit geht das.
Absolut. Das ist ein Beispiel, das man heranziehen könnte. Und wir müssen aber gar nicht in diesen jetzt aktuellen Konflikt mit Russland reinschauen. Wir können uns auch noch mal kurz zurückerinnern, was wir während Corona schon erlebt haben.
Ja, super.
In dem Moment, wo dort eben jemand gesagt hat, dass bestimmte Dinge, die ein Bundesgesundheitsminister oder ein Landesgesundheitsminister verbreitet, dass die vielleicht nicht ganz dementsprechend, was man bisher so in der Medizin nachlesen konnte oder was vielleicht auch namhafte Stimmen aus Forschung und angewandter Medizin anzweifeln, dann hatte man ja schon ein Riesenproblem, weil man dann ja medizinische Falschinformationen verbreitet hat.
Und, obwohl sie richtig waren.
Im Nachhinein haben sie sich als richtig herausgestellt. Da wird natürlich drauf gesetzt, dass sich dann keiner mehr dran erinnern kann, wenn es 2-3 Jahre später als richtig sich erweist. Dann hattest du aber damals trotzdem das Problem, dass du zumindest für eine gewisse Zeit gelöscht wurdest oder blockiert wurdest, nicht veröffentlichen konntest. Bei Twitter nannte man das dann Strike oder bei YouTube zum Beispiel. Wenn man dort einen entsprechenden Kanal hatte, dann bekam man einen Strike und dann konnte man eben, wenn man entsprechende Verfahren durchlaufen hat und mehrere, nennen wir es jetzt mal, Warnschüsse dieser Art bekommen hatte, konnte man nicht mehr veröffentlichen. Und das geht jetzt. Jetzt haben wir aber diesen europäischen Rahmen, der es nun auf breiter Ebene ermöglicht, Nutzer komplett aus dem Diskurs auszuschließen.
Alexander, das heißt also, die Regierungen gehen dazu über, weil es deren Interesse ist, delegieren letztendlich oder mehr oder weniger an die EU-Kommission, was sie zu tun und zu lassen hat. Dann kriegen die gesamten EU-Bürger ein totalitäres Konstrukt übergestülpt und das gilt dann. Das heißt also, wir haben ja hier letztendlich, wenn ich das so sehe, es mit einem absolut totalitären Orwellschen Monster zu tun, was da auf uns zukommt.
Was vor allem außer Rand und Band ist und sich wie eine Krake in alle Lebensbereiche hinein erstreckt hat. Das war ja eben, ich möchte nochmal daran anknüpfen, was ich vorher schon sagte, das war ja in der Ursprungsidee so, schien nicht vorgesehen zu sein. Also wir haben ja beide gewisse Zweifel daran, vielleicht war es ja doch von Anfang an vorgesehen, aber zumindest las es sich so nicht. Und das Trügerische ist, und das öffnet natürlich den Verteidigern der EU-Regeln, die jetzt hier auf uns zugekommen sind, die wir zum Beispiel heute besprechen, auch immer den Raum zu sagen, ja, naja, das ist ja alles nicht so, wie wir Kritiker das sehen. Es geht ja um was anderes. Es geht ja drum um eine faire Zugangsregelung. Es geht ja darum, dass wir wollen ja alle nicht, Uli, du willst doch auch nicht von Missinformationen überflutet werden, oder etwa doch? Nee,
dann
doch?
Sollte man die Regierungen ja? mal mit ihren ganzen Hass- und Hetztiraden gegen Andersdenkende, die sollte man sich dann mal vornehmen von Seiten der EU. Aber genau das ist ja nicht vorgesehen.
Naja, das ist die offizielle Meinung. Und du, das ist ja, also der Sarkasmus in meinen Ausführungen, der ist ja herauszuhören.
In der Tat.
Also ich glaube, dieser spezielle Trick, der für mich jetzt, ich beobachte das jetzt eben seit einigen Jahren sehr intensiv, dieser spezielle Trick, der immer bei jeder EU-Regelung angewandt wird, der ist eigentlich offenbar geworden, den müsste jeder erkennen können. Es wird unter dem Deckmantel einer Marktregulierung zu unserem Besten. Das ist alles nur zum Besten für die Bürger, die ja sonst geschunden sind von diesen Großkonzernen und überhaupt nicht entscheiden können, was ist noch wahr und was ist falsch, weil sie so viel falsche Informationen bekommen. Deshalb kriegen wir diese guten EU-Regeln. Dieser Trick, dass es wirklich nur ein Trick ist, ein Vermarktungskonzept der EU, um eigentlich zu verschleiern, was dahinter steckt, nämlich genau das, was du gesagt hast, ein EU-weites Regelwerk zu schaffen, das es den nationalen Regierungen schlicht und ergreifend ermöglicht, nach Belieben durchzuregieren. Das ist der eigentliche Hintergrund.
Dann sind wir,
dazu dient der Trick.
Und dann sind wir in einer neuen Form des Totalitarismus angekommen eigentlich. Vor allen Dingen, wenn ja. es jetzt nicht nur um diese Regelungen geht, sondern vor allen Dingen auch um die Durchführung, nämlich die dann auch unter Umständen mit brachialer Gewalt durchgesetzt wird. Das muss man eben sehen. Die Konsequenzen, kommen ja möglicherweise erst noch auf uns zu. Und wenn die den großen Krieg gegen Russland wirklich durchführen, auf dessen Weg sie sich befinden, dann kann es auch ohne weiteres bald soweit sein, dass die Kritiker wegen Wehrkraftzersetzung irgendwas an Problemen bekommen.
Ja.
Also es ist endlos. Das Thema, was wir hier angeschnitten haben, ist wirklich gigantisch. Und wir haben es ja nur versucht, jetzt an diesen beiden Gesetzen ein bisschen aufzudröseln. Man könnte sich wahrscheinlich tagelang und wochenlang über dieses Gigant, über dieses Monster EU unterhalten. Und was es für die Bürgerinnen und Bürger von 450 Millionen Bürgern bedeutet.
Ja, lass mich an einen kleinen kurzen Lichtblick noch erinnern, der gerne in Vergessenheit gerät. Als der Vertrag von Lissabon geschlossen wurde, gab es einige Leute, die dagegen geklagt haben. Und das Bundesverfassungsgericht hat eine sehr wechselhafte Rechtsprechung. Es gibt ja Zeiten, wo das Bundesverfassungsgericht tatsächlich kluge Urteile gefällt hat. Im Moment scheinen wir in einer etwas anderen Phase zu sein, sage ich jetzt mal. Aber
seitdem Herr Habart da sitzt, nicht?
Ja, da gibt es noch ein paar andere, die man auch kritisch sehen kann. Aber ich erinnere mal an ein interessantes Urteil aus dem Jahr 2009. Das ist das Urteil des Zweiten Senats vom 30.06.2009, in dem unter anderem mehrere Klagen erledigt worden in dieser Entscheidung, aber unter anderem die Klage eines sogenannten Klägers G. Und wer weiß, wer Herr G ist, das ist Peter Gauweiler gewesen, seines Zeichens CSU-Abgeordneter aus Bayern, der gegen den Vertrag von Lissabon geklagt hat. Die Klage wurde meiner Erinnerung nach von Professor Mursweg vertreten auf seiner Seite, also ein sehr renommierter Verfassungsrechtler. Und in dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht folgenden wirklich klugen Satz formuliert. Den möchte ich mal kurz zitieren.
Bitte.
Die Europäische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion souveräner Staaten darf nicht so verwirklicht werden, dass in den Mitgliedstaaten kein ausreichender Raum zur politischen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensverhältnisse mehr bleibt. Dies gilt insbesondere für Sachbereiche, die die Lebensumstände der Bürger, vor allem ihren von den Grundrechten geschützten privaten Raum der Eigenverantwortung und der persönlichen und sozialen Sicherheit prägen, sowie für solche politischen Entscheidungen, die in besonderer Weise auf kulturelle, historische und sprachliche Vorverständnisse angewiesen sind und so weiter. Also, wenn man das ernst nehmen würde, und das muss ich ja als Jurist und muss erstmal nehmen, was dieses höchste deutsche Gericht mir da sagt, 2009. Wenn man das ernst nehmen würde, dann hieße das ja eben ganz klar, dass die Europäische Union nicht eingreifen darf in das, was nach unserem hergebrachten Verständnis von Meinungsäußerungsfreiheit im Grundgesetz ja sowieso schon festgelegt ist. Aber genau das geschieht ja jetzt. Das heißt, eigentlich haben wir ganz viele Anzeichen, dass man das Ganze, was jetzt wie ein Exzess der EU wirkt, dass man das nicht, ja, vielleicht wirklich nicht gewollt hat. Wir haben Anzeichen dafür oder dass es jedenfalls nicht die Hauptintention ist. Vielleicht hatten einige Leute jetzt inzwischen gemerkt, wie mächtig dieses Mittel EU ist und damit kann man halt ganz wunderbar totalitäre Verhältnisse schaffen, weil sich alles, was von dort kommt, wie wir eingangs sagten, einer demokratischen Kontrolle entzieht. Das ist ein tolles Mittel, um totalitären Fantasien nachzugehen.
Das Leider. War ein ausgezeichnetes Schlusswort von dir, Alexander. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend.
Danke, Uli.
Und wünsche uns EU-Bürgern für die Zukunft alles Gute.
Das kann man wohl sagen.
Ja. Alexander, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Liebe Freunde, wenn Sie Sendungen wie diese auch noch in Zukunft sehen wollen, dann unterstützen Sie bitte Apolut. Bei Apolut sitzen Sie ganz vorne und bei den Mainstream-Medien und ARD und ZDF sitzen Sie im Propagandaboot der Regierung. Vielen Dank.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.